Christoph und das Wort, das er zu uns gibt. Amen.
Danke vielmals. Gottes Wort hat Kraft, Gottes Wort hat Vollmacht, Gottes Wort hat Autorität. Das heißt, alles, was wir vorher schon proklamiert haben in unseren Liedern, sind Wahrheiten. Und ich bin überzeugt, das wird unser Leben verändern. Wir sind ja dran als Gemeinde, so diese Vision Gottes für unser Leben zu entdecken, dass aus vier Schritten besteht. Ich denke, das ist ja das, was Gott für jeden Menschen möchte, dass wir ihn kennen, dass wir ihn lieben, dass wir ihn erfahren, dass wir aber auch entdecken und erleben, was er bereit hat. Freiheit hat er bereit. Wer ist frei heute Morgen? Wer ist frei? Wer hat frei? Er merkt, es ist ein Unterschied, ja, zwischen frei haben und frei sein. Gott möchte, dass wir Freiheit entdecken, die er für uns bereit hat. Und dann geht es auch um diese Bestimmung entdecken. Das ist mein Thema heute Morgen und ich habe ein ganz spannendes Thema. Wer hat gerne Schokolade? Wer hätte gerne Schokolade? Möchte jemand eine Schokolade? Feine Schokolade. So gut. So gute Schokolade. Wer möchte? Nur schwarze? Hat meine Frau auch gesagt mit Schokolade. Das es hat schwarze drin. Nehmt doch alle, die möchten. Ich habe eine schwarze, ja. Ich habe die beste. Bestimmung entdecken, Schokolade essen vielleicht. Mein Thema heute Morgen ist, wir sind ja am Vater unser. Führe uns nicht in Versuchung. Wer hat Schokolade? Sondern erlöse uns. Schweinker Stefan. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Teil von Vater unser. Die Jünger fragen Jesus, wie sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Und wir haben jetzt verschiedene Teile gesehen. Und heute ist das Thema dran, Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Für mich gibt es da zwei ganz große Fragen, wenn ich das lese. Wir beten ja zu Gott, dem Vater. Und wir beten zu Gott, dem Vater und sagen zu ihm, führe uns nicht in Versuchung. Und für mich stellt sich sofort die Frage, kann Gott uns in Versuchung führen? Wie geht das zusammen mit einem fürsorglichen, liebevollen Vater? Und wie geht Versuchung zusammen mit Gott? Was hat Gott mit der Macht der Finsternis zu tun? Kann Gott uns zum Bösen anleiten? Das sind so die zwei Fragen, die mich beschäftigt haben, wenn ich lese, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist ja das Gebet, das Jesus uns lehrt, wo er sagt, so sollt ihr beten. Das sind große Fragen. Das sind Fragen, die bewegen auch die Kirche, die Gemeinde. Papst Franziskus hat einmal gesagt, und führe uns nicht in Versuchung, wie es etwa in der deutschen oder auch in der italienischen Version des Vater unser heißt, ist keine gute Übersetzung. Lass mich nicht in Versuchung geraten, wäre besser, so Franziskus. Ich bin es, der fällt. Aber es ist nicht er, der mich in Versuchung geraten lässt. Ein Vater macht so etwas nicht. Ein Vater hilft sofort wieder aufzustehen. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan. Also er sagt auch so, da hat es irgendetwas drin, das ist schwierig zu verstehen. Und diese Frage beschäftigt also nicht nur uns, sondern die beschäftigt ganz viele, auch Gelehrte, ist das das, was Jesus wirklich meinte? Oder ist es ein Übersetzungsfehler? Ist es einfach irgendwie aus dem Kontext gerissen? Soweit ich mit meinem beschränkten Wissen fähig war, es zu überprüfen, würde ich sagen, es ist kein Übersetzungsfehler. Also das, was Jesus meint, das, was hier steht, bedeutet, führe uns nicht in Versuchung. Das hat er so gemeint. Und darum denke ich, es geht es nicht darum, es vielleicht ein bisschen angenehmer zu machen, einfacher zu machen und zu sagen, führe uns in der Versuchung. Das wäre ja auch möglich. Das heißt, wenn wir in der Versuchung sind, brauchen wir Hilfe. Oder führe uns durch die Versuchung. Das wären ja nur so kleine Anpassungen, ein bisschen optimiert. Aber ich denke, nein, wir sollen nicht versuchen, das, was Jesus sagt, an unser Verständnis anzupassen, sondern eher zu verstehen, was meint er denn damit? Weil wenn Jesus etwas gesagt hat, hat es meistens irgendeine Bedeutung gehabt. Und darum möchte ich heute Morgen mitnehmen, wie steht es mit der Versuchung? Also meine ist noch da. Schon krass, schon weg. Ja, der Versuchung bist du erlegen. Ne? Süßeste Versuchung, seit es Schokolade gibt, ist eine Werbung. Aber um was geht es überhaupt bei dieser Versuchung? Was ist damit gemeint? Was meint Jesus damit? Das griechische Wort für Versuchung, wir müssen auch daran denken, Jesus hat nicht Griechisch gesprochen, also das ist nicht das, was Jesus gesagt hat, sondern das ist das, wie es überliefert wurde, ist Paraismos. Und schon dieses Wort in sich hat ganz verschiedene Bedeutungen. Es kann bedeuten ein Versuch, ein Beweis. Es kann aber auch eine Prüfung sein. Es kann eine Verlockung zur Sünde sein. Es können Widrigkeiten, Leid, Schwierigkeiten sein oder Rebellion gegen Gott. Und schon da merken wir zwischen einer Prüfung und Rebellion, zwischen Gott, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Zwischen einem Versuch, einem Beweis und Leiden und Schwierigkeiten, das sind ganz andere Dimensionen. Also wir merken schon bald einmal, hier geht es um ein mehrschichtiges Thema. Hier sind verschiedene Dinge, die Jesus anspricht. Und in meiner digitalen Welt, schwarz-weiß, gibt es also gute Aspekte und schlechte Aspekte dieser Versuchung. Es gibt so diese zwei Aspekte, die ich mit euch heute Morgen etwas anschauen möchte. Gibt es etwas Positives in der Versuchung? Heather würde sofort sagen, ja, es war sehr, sehr positiv, war fein. Gibt es positive Aspekte in der Versuchung? Jakobus 1,2 wird es so formuliert. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zusagt, die ihn lieben. Also Jakobus bringt hier schon ganz gute Argumente, warum Versuchung etwas Gutes sein kann. Versuchung bringt etwas in unser Leben. Geduld, einen Siegeskranz. Und dieses Phänomen, das zu verstehen, wurde auch schon in der Wissenschaft versucht zu verstehen. Ich zeige euch so einen Videoclip, das ist ein bekannter Versuch, so aus, glaube ich, aus den 70er Jahren, Cambridge-Versuch, da hat man Kindern gesagt, du bekommst einen Mushroom, eine Zuckerwatte, Marshmallow, danke, Marshmallow. Und wenn du 15 Minuten warten kannst, bekommst du 2. Du darfst schon jetzt essen, aber wenn du warten kannst, bis die Leiterin zurückkommt, bekommst du 2. Und das sind so die Reaktionen. Das sind 4 Kinder im Alter zwischen 5 und 6 Jahren. Der Meki, Alfi, Bartmanesh und die Milli, die versuchen jetzt da diese 15 Minuten mit diesem Marshmallow zu überbrücken. Das Ziel ist ja warten. Die Versuchung ist groß, ich glaube, das sieht man. Das Ziel ist, 15 Minuten zu warten, weil dann bekomme ich 2. Das Resultat war unterschiedlich. Wir sehen jetzt die 15 Minuten, wie die dann ausgesehen haben. Und wir merken schon, in diesem Kontext zeigt uns, dass etwas zu widerstehen ist auch etwas Gutes, kann etwas Gutes sein. Weil sie haben danach herausgefunden, dass Kinder, die länger widerstehen können, die haben auch in ihrem Leben gewisse Vorteile, die entwickeln sich anders und es gibt kein falsch oder richtig. Ja, es ist nicht so, dass die schneller gegessen haben, falsch waren, die anderen richtig, sondern es ist so ein Charakterzug, der sich hier zeigt. Und wir stellen uns ja die Frage, führt uns Gott in Versuchung? Ich habe versucht, euch in Versuchung zu führen heute Morgen. Und ich glaube, Gott versucht uns hin und wieder auch, als guter Vater. Als ein Vater, der möchte, dass seine Kinder zu starken, eigenständigen Personen heranwachsen. Auch ich habe es nicht, aber ich habe nicht versucht, meine Kinder vor allen Schwierigkeiten, allen Herausforderungen, allen Enttäuschungen und Schmerzen zu bewahren. Sondern ich habe es zugelassen, dass sie gewisse Erfahrungen gemacht haben. Für mich selber hat das immer wieder große Spannungen verursacht. Es war so ein Beispiel, als eine unserer Töchter im Teenageralter so diesen Glanz und Glamour der Welt versuchte zu entdecken. Sie hat gedacht, ja, das muss das Leben sein. Sie wurde davon angezogen und mein Vaterherz hätte am liebsten gesagt, nein, kommt gar nicht in Frage, keine Chance. Ja, gib keinen Ausgang, gib nichts, du bleibst zu Hause, betest 8 Stunden im Tag, dann kommst du keine dummen Gedanken. Das wäre mein Vaterherz gewesen. Aber dennoch haben wir als Eltern uns entschieden, unseren Kindern gewisse Freiräume zu geben, selber zu erfahren, selber gewissen Herausforderungen, gewissen Versuchungen standzuhalten. Und haben aber Grenzen gesetzt. Für meine Tochter war das zum Beispiel, du musst einfach mit dem letzten Tram nach Hause kommen. Also ich möchte, dass du nicht die ganze Nacht draußen bist, sondern dass du mit dem letzten Tram nach Hause kommst. Und sie hat dann einmal ein Tram verpasst, das nach Allschwil fährt. Das heißt, das letzte hat am Morgartenring gehalten. Morgartenring ist ungefähr 2,5 Kilometer. Und was hat meine Teenage-Tochter dann gemacht? Nein, das gab es dann noch nicht. Und der Vater hätte auch nicht abgenommen. Sie ist nach Hause gerannt. 2,5 Kilometer, weil sie wusste, ich darf nicht zu spät nach Hause kommen. Das ist nicht weiter außergewöhnlich, außer, was hat eine Teenage-Tochter an den Füßen? Stöckelschuhe. Genau. Also sie machte gewisse Erfahrungen und wir haben das erlaubt. Ging in die Geschichte ein. Im Alten und im Neuen Testament finden wir also Beispiele, in denen Versuchung etwas Gutes ist, etwas Gutes bewirkt hat. Ein Test des Glaubens, eine Stärkung, eine Reifung. Denken wir an Abraham. Abraham musste immer wieder Tests bestehen. Ja, bis da, wo er seinen Sohn opfern sollte. Das war ein Test, eine Versuchung. Denken wir an Hiob. Hiob hat viel erlitten. Was war am Schluss sein Zeugnis? Früher wusste ich nur von Gott. Gott war eine abstrakt, irgendwo abstrakt. Heute habe ich ihn mit meinen Augen gesehen. Also Versuchung finden wir als etwas Gutes. Ja, aber warum sollen wir dann beten? Bewahre uns vor Versuchung. Ich denke, weil es die andere Seite gibt. Und dazu möchte ich auch eine andere biblische Person nehmen, die uns zeigt, was ist diese andere Seite der Versuchung. Und das ist Jesus selber. Jesus selber, der ganz Mensch war, der aber immer noch ganz Gott war, ist in diese Welt gekommen. Und ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, weil er immer noch ganz Gott war, musste er gewisse Lektionen nicht lernen, die wir als Menschen lernen. Und über ihn heißt es dann im Hebräer 4, 15, Jesus ist nicht ein Hohepriester, der uns in unseren Schwachheiten nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Also wir sehen hier Jesus als Person und es heißt, er war allen Versuchungen ausgesetzt, wie wir. Er war uns gleich in dem. Und ich habe dann versucht herauszufinden, was waren dann die Versuchungen im Leben von Jesus? Wo hat er wirklich gekämpft? Was war für ihn wirklich schwierig? Und erstaunlicherweise habe ich nur zwei große Herausforderungen gefunden. Es gab nur zwei Herausforderungen, mit denen Jesus wirklich gekämpft hat. Warum ist das zumindest besonders? Weil die erste Versuchung, wie wir gleich sehen werden, war, dass er seine Vollmacht zum eigenen Nutzen einsetzte. Sehen wir gleich, was das bedeutet. Und das zweite, die Versuchung war für ihn, dem Leid auszuweichen. Das sind eigentlich die einzigen Versuchungen, die ich so gefunden habe. Was sind die großen Versuchungen für uns? Was ist das, was die Welt beeinflusst? Es sind primär drei Dinge: Money, Sex und Power. Also in diesen drei findet man fast alles. Das sind so die Einflussbereiche, mit denen Satan versucht, die Welt zu regieren, zu manipulieren. Von daher kommen die Ungerechtigkeiten, kommen Verbrechen, kommen Krieg, kommen Schmerz, kommen Leid. Man kann es eigentlich immer wieder zurückzuführen auf eine dieser drei. Und jetzt bei Jesus haben wir gesagt, eigentlich war es nur so ein Bereich, allenfalls war es so vielleicht die Macht, er konnte die Macht missbrauchen, seine Vollmacht, die er hatte. Aber es heißt ja, er war allen Versuchungen ausgesetzt. Und ich denke, das ist auch legitim. Wir lesen zum Beispiel von Maria Magdalena, sie war eine sehr enge Vertraute von Jesus, sie war am Kreuz bei ihm, sie war eine der ersten, als er auferstanden ist beim Grab. Und es gibt Mythen über sie. Ja, vielleicht war sie eine ehemalige Prostituierte, das heißt, Jesus hat 7 Dämonen von ihr ausgetrieben. Es gibt einen Film, da ist sie Jesu Liebhaberin, sogar seine Frau. Das sind alles Mythen, stehen nicht in der Bibel. Also er war diesen Versuchungen sicher ausgesetzt. Auch er hatte attraktive Frauen in seinem Umfeld. Denken wir an Zachäus oder an den jungen reichen Mann. Das waren Leute, die waren unheimlich reich. Und es wäre ja für Jesus etwas Einfaches gewesen, zu sagen, ja, gib 90% weg und 10% brauche ich, weil er war ja auch mit Menschen unterwegs. Er hat immer Menschen um sich gehabt, die haben gegessen, die mussten übernachten. Heute würden wir sagen, da waren Rechnungen, die zu bezahlen waren. Also auch er hat die Möglichkeiten gehabt, sich dem auszusetzen, da Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen haben. Wir lesen aber nichts davon. Und doch heißt es, er war Versuchungen aller Art ausgesetzt, aber die Bibel berichtet nichts darüber. Und darum denke ich, es ist gut hinzuschauen, was war so das, was Jesus wirklich, wirklich Mühe bereitet hat. Seine Macht, seine Vollmacht zu missbrauchen. Die meisten von euch kennen die berühmte Stelle aus Lukas zum Beispiel, Lukas 4, wo es heißt, Jesus wurde 40 Tage in die Wüste geführt vom Heiligen Geist und wurde da vom Satan versucht. Also er war 40 Tage in der Wüste, in der Einsamkeit, hat nichts gegessen. Und dann wurde er von Satan in drei Bereichen versucht. Er wurde auf seinen Bauch angesprochen. Nach 40 Tagen hat man ein bisschen Hunger. Also ein bisschen, ein Leergefühl ist sicher da. Er wurde auf seine Anbetung herausgefordert, bete mich an, ich gebe dir alle Macht. Und er wurde in seiner Rolle herausgefordert. Und das an und für sich ist nicht so erstaunlich, aber die Reaktion von Jesus. Wie hat Jesus reagiert? Wer weiß es? Was war die Antwort von Jesus auf die Versuchungen? Drei ganz einfache, simple Zitate aus dem Wort Gottes. Genau. Aber, jetzt überlegt doch mal, es wäre für Jesus ein kleines gewesen, als er gesagt hat, nimm die Steine, mach es den Steinen Brot, hätte er sagen können, Satan, du bist so eine kümmerliche Kreatur. Ich zeig dir mal, was ich kann. Er hätte 100 Engel bestellen können, die hätten einen riesen Tisch machen können, die hätten ein riesige Lager aufbauen können, das wäre für Jesus kein Problem gewesen. Kein Problem. Was hat er gemacht? Ein Zitat aus dem Wort Gottes. Als Jesus, er Satan geprahlt hat, ich habe alle Macht, ich gebe dir die Macht, die ich habe. Es wäre für Jesus ein einfaches gewesen zu sagen, komm mal kleiner Sturm und weh da mal ein bisschen rum. Er hätte Donner, Blitz, Wind, das wäre ihm überhaupt kein Problem gewesen. Hat er später auch gemacht. Er hat den Wellen befohlen, er hat den Wind befohlen. Was macht er? Ein schlichtes, einfaches Zitat. Du sollst Gott ehren. Also ihr merkt schon da, er wäre herausgefordert oder wurde herausgefordert, seine Macht zu nutzen, zu zeigen, wer er wirklich ist. Hat er nicht gemacht. Jesus hat nicht seine Vollmacht zu seinem eigenen Nutzen benutzt. Und das Zweite, und das ist noch stärker, die zweite Versuchung war, dem Leid auszuweichen. Wir lesen es in Matthäus 26, Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier, wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspar mir diese Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist passiert im Garten Gethsemane, kurz bevor er dann verhaftet wurde und verurteilt zum Tod. Und so die Frage ist, was hat Jesus da so Kummer gemacht? Was war das für ein Kelch, den er lieber an sich vorbeilassen, also lieber an sich vorbeigehen lassen möchte? Was hat ihn da so zu Tode betrübt, wie wir heute sagen werden? Waren es die Schmerzen der Folter? War es der Spott, die Ablehnung der Menschen? War es die Demütigung, einen solchen Tod zu sterben? Ich denke, die größte Not, der größte Schmerz war für Jesus etwas anderes. Die größte Not, die größte Spannung war die Trennung zwischen ihm und dem Vater. Jesus wusste, dass er für unsere Sünden bezahlt mit seinem Leben. Er wusste, Versöhnung war nur möglich, wenn er für unsere Sünden stirbt. Und doch war der Preis, den er bezahlen musste, sehr, sehr hoch. Er hat gesagt, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Dieses Getrenntsein von seinem Vater bereitete ihm solche Sorgen, Schmerzen und solches Leid. Und Jesus war versucht, in diesem Moment auszuweichen. Er hat gesagt, Vater, wenn möglich. Er hat diese Versuchung erlebt. Doch wir wissen, er hat der Versuchung widerstanden, er hat den Tod auf sich genommen, er hat die Trennung von seinem Vater auf sich genommen. Wir finden das zum Beispiel in Markus 15, wo es dann heißt, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat also diesen Schmerz auf sich genommen. Und das heißt dann, und kurz darauf ist er gestorben mit einem lauten Schrei. Seine Freunde haben ihn dann vom Kreuz genommen, sie haben ihn ins Grab gelegt. Und Jesus ist auferstanden. Er ist am dritten Tag auferstanden und er lebt heute noch. Und führe uns nicht in Versuchung. Versuchungen und Prüfungen, Krankheit, Hunger, Einsamkeit, Verletzungen, vielleicht auch Todesangst, lässt Gott zu in unserem Leben, weil sie bewirken etwas Gutes. Sie bringen Vollkommenheit und Geduld in unser Leben. Und ich habe das Beispiel von unserer Tochter erzählt, wie sie die Möglichkeit hatte, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich heute ihr Leben anschaue, bin ich sehr, sehr stolz. Zu sehen, sie hat ein brennendes Herz für Jesus. Sie ist engagiert in der Gemeinde. Also sie hat ihre Lektion gelernt. Ja, sie hat gelernt, was ist gut und was ist richtig. Die Versuchung, um die wir vor Bewahrung beten sollen, ist dieses Zweifeln an Gott, dieses nicht mehr beten können, diesen Angriff auf unseren Glauben, unsere Hoffnung, ist Jesus wirklich gestorben und auferstanden? Ist er wirklich für mich gestorben und auferstanden? Diese Versuchung, den Glauben an Gott zu verlieren. Aber es passiert ja gar nichts, wenn ich bete. Jetzt bin ich doch schon so lange unterwegs. Wo sind die Zeichen und Wunder? Wenn wir es zusammenfassen, getrennt sein von Gott. Diese Versuchung soll Gott uns davor bewahren. Und wenn wir wieder im Alten Testament schauen, mir geht es ein bisschen wie Michi, ich fange immer Anfang Jahr mit der Bibel wieder ganz vorne an zu lesen. Ich bin jetzt durch die ganzen Mosebücher und ich lese die und denke, ja, die ganzen Gesetze, du sollst, du musst und da musst du es genau einhalten. Und das ist so schwierig, oder? Und manchmal verstehe ich dann die Juden, die sagen, das Leben in Ägypten war doch so viel einfacher. Lass uns zurückgehen nach Ägypten. Ja. Diese Versuchung, vielleicht auch die wir haben und sagen, das Leben als Christ ist manchmal so anstrengend. Früher war es entspannter, früher war es einfacher. Diese Sehnsucht nach dem alten Adam. Und führe uns nicht in Versuchung. Dass wir sollen beten, dass wir nicht versucht werden, die Gaben, die uns Gott gibt, zur Eigennützigkeit zu benutzen. Das, was Gott uns gibt, als Begabungen, als ein Geschenk, sollen wir zu seiner Ehre einsetzen. Ihm allein gebührt alle Ehre. Und das Zweite ist, dass die Versuchung keinen Platz einnimmt in dieser Beziehung zu Gott. Ich denke, das sind die zwei Bereiche der Versuchung, wo wir beten sollen. Das bringt uns, das war jetzt die erste Frage, jetzt bringt es zur zweiten, die beantworte ich etwas schneller. Die zweite Frage ja, war ja, wie passt jetzt Gott und Versuchung zusammen? Was hat Gott mit der Macht der Finsternis zu schaffen? Kann uns Gott zum Bösen anleiten? Das ist ja diese Spannung, die wir auch immer noch haben. Gott kann Versuchung zulassen. haben wir gesehen. Die Versuchung selbst, da begegnet uns immer das Böse. Gott wird nicht aktiv böse, sondern erinnert uns an unsere Gefährdung. Sie soll uns davor bewahren, selbstsicher zu sein und überheblich. Gott ist, wie die Bibel sagt, Licht, vollständiges Licht. Haben wir schnell ablöschen? Und wisst ihr, was Dunkelheit ist? Was ist Dunkelheit? Wir simulieren es jetzt schnell, es wird nicht ganz klappen. Aber Dunkelheit ist ja die Abwesenheit von Licht. Und schon ein kleines Licht macht in ganz großer Dunkelheit einen Unterschied. Und es ist nicht so, dass jetzt die Dunkelheit vom Raum dieses kleine Kerzchen auslöschen könnte, oder? Ich müsste jetzt hier noch alles andere abschalten, aber ihr merkt schon, das Licht kann nicht von der Dunkelheit eliminiert werden. Es ist umgekehrt. Licht ist immer stärker. Licht bringt etwas in die Dunkelheit und nicht die Dunkelheit etwas ins Licht. Und so ist es mit Gott. Gott ist Licht. Und Licht und Dunkelheit, das geht nie zusammen. Ja, Licht kann nicht plötzlich Dunkelheit sein. Geht nicht. Und das bringt uns zu einem ganz einfachen, aber logischen Schritt. Es ist unsere Eigenverantwortung. Unsere Eigenverantwortung in der Versuchung. Die Versuchung kommt von außen. Die Entscheidung, was wir damit machen, kommt von uns, ist unsere Entscheidung. Jakobus, eine relativ lange Stelle, aber ich finde, sie bringt es so gut zusammen. Jakobus 1, ab Verse 12 heißt es, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zusagt, die ihn lieben. Und jetzt kommt's so. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und ihn in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt, die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine geliebten Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben. Und nur vollkommene Geschenke, sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zur Finsternis gibt. Von Anfang an, vom ersten Buchstaben der Bibel bis zum Ende, finden wir das immer wieder. Gott hat uns als Menschen geschaffen mit der Fähigkeit, Entscheide zu treffen. Wir finden es bei Adam und Eva. Sie hatten die Fähigkeit, sich zu entscheiden. Mit der Fähigkeit haben wir auch eine Verantwortung. Eine Verantwortung, gute Entscheide zu treffen. Und wenn Jesus sagt, betet darum, dann ist es eine gute Nachricht. Können wir Gott selber um Hilfe bitten? Ihn um Hilfe zu bitten, ist eine gute Entscheidung. Und weil Jesus selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Und Jesus selbst sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und bisher hat euch nur menschliche Versuchen getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Wer hat noch Schokolade? Der darf jetzt noch eine zweite nehmen. Ja. dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Es gibt für die zwei Schokoladen, die anderen, ich hoffe, ihr habt es genossen. Lass uns nicht unser Vertrauen auf unsere Fähigkeiten setzen, sondern auf Jesus. Und gerade heute Morgen ist in meinem Bibelleseplan die Stelle aus Matthäus 5,3 gekommen, wo es heißt, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Ich möchte noch, dass wir uns eine kurze Zeit nehmen. Jetzt wird noch ein kurzer Videoclip kommen. Ich werde die Schokolade nochmal durchgehen lassen. Genießt die Schokolade. Aber genießt auch oder nutzt auch die Zeit, einfach Gott Dinge immer zu bringen, wo ihr merkt, da bin ich versucht. Da ist meine Beziehung zu Gott angefochten. Da gibt es Bereiche in meinem Leben, die sind schwierig. Und das sind nicht die Herausforderungen. Ich glaube, an Herausforderungen dürfen wir wachsen. Aber wo ihr wirklich merkt, da geht es für mich auch ans Eingemachte. Und dass wir sie bewusst einfach Gott hinlegen. Jeder für sich.